Vielleicht ein Name, den man da auch nochmal reinwerfen könnte, wäre an der Stelle Filipe Drugovic. Der Mann chillt auch seit Ewigkeiten gefühlt abseits der Strecke. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Undercut Podcast. Es ist Zeit für eine schöne Donnerstags-Klatsch- und Tratsch-Episode, auch wenn wir sie technically gesehen am Mittwoch aufnehmen. Perke, es ist mal wieder Zeit, die F1-Gerüchteküche ein bisschen anzuregen. Mal gucken, was brodelt da Neues so im Kochtopf. Und ich bin gespannt. Wir haben ein paar coole Themen. Es sind ein paar News rausgekommen seit der letzten Woche. Und wir haben, glaube ich, einiges an Gesprächsbedarf, würde ich mal sagen.
Auf jeden Fall, es gibt einige Gerüchte, die brodeln, aber wir haben auch schon bei einigen Sachen, über die wir die letzten Monate oft geredet haben, Sicherheit. Und das ist besonders der Sitz bei Sauber. Nämlich letzte Woche, ich glaube am Mittwoch war es oder am Donnerstag, kamen auf einmal die Nachrichten, Joe wird 2025 nicht mehr fahren, kurz darauf Bottas wird 2025 nicht mehr fahren. War eigentlich schon klar, okay, jetzt werden sie es bald bekannt geben, jetzt werden sie es wahrscheinlich heute, morgen noch bekannt geben. Dem war auch so. Gabriel Bortoleto wird nächstes Jahr Formel 1 fahren. Oft haben wir den Namen schon erwähnt in den Diskussionen rund um den Sitz bei Sauber. Neben Namen wie Colapinto, auch eine Mick Schumacher, der mal kurz im Gespräch war. Aber der, so hatte man das Gefühl, nie eine ernsthafte Option war für Sauber. Oder einen Bottas, der vielleicht bleibt. Jetzt ist es Gabriel Bortoleto und es ist auch ja irgendwo verdient. Ich meine, der Mann führt die Formel 2 WM an. Der ist gerade erster 4,5 Punkte vor Isaac Hadjar. Und wenn er es durchzieht und am Ende Formel 2 Weltmeister wird, dann hat er es auch verdient, in der Formel 1 zu fahren. Ganz einfach.
Gut, dann könnte man jetzt natürlich als Mick Schumacher-Supporter wieder sagen, Mick Schumacher ist auch Formel 2 Weltmeister
geworden. Das ist richtig, aber Bortoleto ist Moe Wiesen, der ist jetzt gerade in diesem Formelsport.
Ja, du merkst, ich stichel hier nur ein bisschen an. Ich weiß natürlich, was du meinst. Ansonsten könnte man natürlich auch einen Callum Eilert mal wieder erwähnen, der Mann, der schon ewig vergessen ist.
Hätte ich Bock drauf. Ich war immer riesiger Eilert-Fan, aber der wird nie wieder in den Formelsport kommen oder in die Formel 1, sag ich mal. In die Nähe wird er niemals kommen.
Aber am Ende des Tages, du hast recht, wenn er Formel 2 Weltmeister wird, dann hat er sich's auch definitiv verdient. Vielleicht ein Name, den man da auch nochmal reinwerfen könnte, wäre an der Stelle Filipe Drugovic. Der Mann chillt auch seit Ewigkeiten gefühlt abseits der Strecke, obwohl er sehr viel erreicht hat in seiner Karriere. Aber nichtsdestotrotz, ich bin gespannt auf Bortoleto. Gabriel, nicht Gabriele, wie man natürlich bekanntlich weiß, wenn man Undercut öfters hört, nicht wahr, Perke?
Ja, das ist schon einige Male passiert, heute noch nicht. Heute noch nicht passiert, direkt richtig gesagt.
Die Episode läuft ja auch erst seit 2 Minuten 38.
Ne? Ist richtig, also, aber direkt beim ersten Mal richtig Zeit gesagt, beim ersten Mal verhaue ich das sonst komplett. Deswegen bin ich schon stolz auf mich.
Ja, wie sieht's aus? Was erwarten wir von Bortoleto in der nächsten Saison? Ich meine, wir haben ja jetzt letzte Woche das Interview mit Tim gehabt, mit Tim Tramnitz. Natürlich, ihr habt es noch nicht gesehen, daher wisst ihr ja noch nicht, was so drin besprochen wurde. Aber wir haben natürlich auch mit Tim über Rookies und all sowas gesprochen. Und Perke jetzt mal so ein bisschen rückblickend auch betrachtet. Ich glaube, man kann viel erwarten, weil man sieht's aktuell an den Performances der Rookie. Sie sind einfach da. Wir wissen natürlich auch durch Tim, wodurch das ungefähr dran liegt. Das verraten wir mal an der Stelle noch nicht. Das heben wir mal noch für das Interview dann auf, wenn es denn dann tatsächlich rauskommt. Aber ich erwarte von Bortoleto eigentlich sehr viel. Vor allem auch, da man aktuell bei einem Colapinto vielleicht sieht, wenn man es nicht erwartet, kommt auf einmal vielleicht eine ziemliche Überraschungstüte, die dich von den Socken haut. Und ich meine, die aktuellen Rookies performen. Behrmann ist gut, Colapinto ist gut. Du hast einen Liam Lawson, der einfach reinspringt und super gut ist. Auch mit Doohan bin ich nächstes Jahr sehr gespannt, was wir da haben, weil auch Doohan war für mich nie der Überflieger, aber eben genauso war ein Franco Colapinto für mich nie der Überflieger gewesen. Und guck dir an, wie Franco Colapinto alles aktuell abreißt. Also, ich gehe da optimistisch ran. Ich bleib, optimistisch trifft es eigentlich am besten.
Ja, ich erwarte nicht so viel. Also klar, die Rookies machen sich immer gut. Ich glaube auch, dass ein Bortoleto sich im Rahmen seiner Möglichkeiten gut machen wird. Davon gehe ich aus. Aber ich erwarte das nächste Jahr noch nicht so viel, weil ich frage mich, wie viel kannst du wirklich von einem Fahrer bei dem Team erwarten, bei Sauber?
Gut, das habe ich jetzt mal ein bisschen außer Betracht gelassen,
richtig,
von der Performance her von Sauber.
Ich gehe einfach mal, wenn das Erste oder das Größte, woran du dich misst, ist am Ende dein Teamkollege. Und wenn ich mir angucke, sein Teamkollege ist nächstes Jahr Nico Hülkenberg. Es wird schwer für Bortoleto. Ich würde es nicht ausschließen, dass er ihn immer mal wieder schlägt und immer mal wieder Nadelstiche setzen kann. So mal, selbst ein Kevin Magnussen macht das. Gut, Kevin Magnussen kommt wahrscheinlich auch manchmal ein bisschen zu schlecht weg in der öffentlichen Wahrnehmung, aber Hülkenberg ist dann doch ein anderes Kaliber als Magnussen. Und auch ein Magnussen kann Hülkenberg immer wieder mal wehtun, immer mal wieder schlagen. Und ich glaube, ein Bortoleto wird das auch können. Er hätte nicht so große Supporter, wenn er gar nichts könnte. Alonso hätte nicht ohne Ende gepusht, wenn er nicht wüsste, ey, Bortoleto, der kann das wirklich. Der könnte gut in der Formel 1 werden. Ich glaube, Bortoleto wird ein guter. Wenn er die Formel 2 gewinnt, dann zeigt er ja schon, dass er Talent hat. Auch wenn man nicht immer sagen kann, dass sich das Talent aus der Formel 2 in die Formel 1 übertragen lässt, auf gar keinen Fall. Aber ich bin da auch relativ optimistisch, was ihn angeht. Jetzt mal das Team ausgeklammert, weil mit dem Team wirst du nächstes Jahr wahrscheinlich nicht so viel erreichen. Aber für seine individuellen Leistungen und dann ab 26 bin ich da dann auch relativ optimistisch.
Ja, und Perke, was man natürlich auch betrachten muss, wir werden nächstes Jahr einfach auf der Rennstrecke den gemanagten versus den Manager sehen. Fernando Alonso und Gabriel Bortoleto werden gegeneinander fahren und es ist einfach Manager gegen denjenigen, der gemanagt wird. Finde ich verrückt, aber ich glaube, das passt doch einfach wiederum zu diesem ganzen Szenario, dass Fernando Alonso in diesem doch fortgeschrittenen Alter immer noch in der Formel 1 fährt und immer noch gut abliefern kann für sein Alter. Kommen wir aber von Gabriel Bortoleto, über den wir jetzt gerade ein bisschen geredet haben, zu einer Sache, die ich noch vogelwilder finde. Und hier ist das Wort vogelwild durchaus angebracht, denn wir reden aktuell, oder was heißt wir reden aktuell darüber, aber die Formel-1-Welt redet aktuell über folgendes Gerücht. Und zwar gibt es die Befürchtung, dass Jack Doohans Sitz bei Alpine, wir wissen, er hat ja unterschrieben, wohl jetzt schon in Gefahr sein kann, bevor die Saison 2025 überhaupt begonnen hat und Jack Doohan überhaupt das erste Mal in diesem Formel-1-Auto fulltime-mäßig gesessen hat. Da Flavio Briatore absolut verrückte Sachen plant. Ich meine, es ist bei diesem Namen auch zu erwarten, dass da durchaus sehr wilde Dinge passieren können. Aber das, was da aktuell geplant wird, finde ich schon sehr vogelwild.
Ja, der Plan ist es auch, oder das ist nicht nur der Plan, das hat man schon gemacht, mal bei Franco Colapinto anzuklopfen und zu fragen, ey, wie geht's denn dem Franco Colapinto? Ey, Williams, wie seht ihr die ganze Situation? Seid ihr generell gewillt, ihn abzugeben? Williams hat da ihre Schmerzgrenze wohl auch schon gesagt. Zwei verschiedene Teams, die angefragt haben. Das ist eine sehr hohe Schmerzgrenze. Was in den Medien kursiert ist, dass man mindestens 20 Millionen für Franco Colapinto haben möchte, weil Franco Colapinto halt auch einen langfristigen Vertrag generell mit dem Team hat. Und ich fänd's, ehrlich, ich fänd's so unfassbar quatschig. Doohan hat man erst gesigned, der ist aus der eigenen Akademie. Man hat ihn lange aufgebaut, man hat ihn zum Reservefahrer gemacht. Man hat lange darauf hingearbeitet, dass Jack Doohan Formel 1 fahren kann. Und jetzt gibt man ihm erst diesen Sitz. Und jetzt, bevor er überhaupt gefahren ist, ein halbes Jahr, bevor er das erste Mal richtig fulltime-mäßig ins Auto steigt, gibst du ihm schon ein schlechtes Gefühl. Das ist ja auch nicht gut für Doohan. Wenn er jetzt schon hört, ey, die sind interessiert an Colapinto und da, ich bin dann der dafür gehen müsste, wie soll denn der beim ersten Rennen schon mit Selbstbewusstsein auftreten? Also das ist ja, wenn das so in die Öffentlichkeit dringt, dann ist Doohan so oder so vom Anfang an ist das zum Scheitern verurteilt. Weil wie sollst du Selbstbewusstsein aufbauen? Wie sollst du erstmal, als Rookie sollst du erstmal befreit auffahren? Wie soll das ein Doohan schaffen, wenn jetzt schon über seinen Nachfolger gesprochen wird? Das geht gar nicht. Deswegen, allein durch die Medienberichte, werde ich immer pessimistischer, was Doohan angeht. Und das liegt nicht an Doohan.
Boah, ich will mir auch gar nicht ehrlicherweise die rechtliche Lage da vorstellen, wie das einfach ist. Du hast einen Vertrag unterschrieben und auf einmal kommt so raus, ja, wir überlegen, deinen Vertrag, der gültig ist, den du unterschrieben hast, einfach wieder wegzumachen und einen neuen ranzuholen. Aber am Ende des Tages, es ist Alpine. Alpine is doing Alpine things. Guck dir das Szenario damals mit Oscar Piastri an. Selbst das war schon vogelwild, was damals abgegangen ist. Und es ist so, als, weißt du, es gibt ja diesen Spruch, it was so nice, we had to do it twice. Dass es einfach genau nochmal dieser Oscar Piastri Reboot ist, den wir jetzt so ein bisschen haben. Einfach komplettes Drama aus dem Nichts ohne Grund, weil ich ganz ehrlich glaube, klar, Franco Colapinto zeigt aktuell unfassbare Leistung, aber ich glaube, dass man mit Alpine und Jack Doohan sogar einen echt guten Match hat. Du hast den lange aufgebaut, das ist ein guter, solider zweiter Fahrer, den du schön eintrainieren kannst als Rookie, der fährt neben Gasly. Gasly ist die unangefochtene Nummer 1 endlich, dadurch, dass Ocon dann weg ist. Also eigentlich ist es für Alpine aus meiner Sicht ein gutes Szenario, was man sich jetzt eigentlich medial und teamintern komplett kaputt macht. Ich meine, Alpine hat sowieso nicht das, die beste Teammoral von dem, was man ja immer so über die Medien mitbekommen hat. Ich erinnere nur zurück an diesen einen Tag, wo berichtet wurde, dass ja, der britische Teil vom Team und der französische Teil vom Team in unterschiedlichen Hotels schlafen mussten, weil die wohl so aneinander geraten sind. Also daher, warum? Ich checke nicht, warum macht man sich diese Teammoral, die man vielleicht wieder ein bisschen aufgebaut bekommen hat, jetzt auch gerade nach dem Erfolg in Brasilien, einfach direkt wieder kaputt, indem man den nächsten medialen Shitstorm einfährt.
Ja, Alpine ist einfach anders. Also auch Oscar Piastri rückblickend ist der, glaube ich, so unfassbar glücklich, dass er zu McLaren gekommen ist und nicht bei Alpine geblieben ist. Alpine, Vogelwild, du hast es schon angesprochen, was da passiert. Aber Vogelwild ist ja auch ein Wort, das man auf ein anderes Team noch in der Formel 1 anwenden kann. Und das ist Red Bull. Ich glaube, das trifft die Lage bei Red Bull auch über die letzten ein, zwei Jahre generell ganz gut. Und jetzt kommen da schon wieder Sachen raus, wo ich sage, das ist nicht mehr nur Vogelwild, dafür brauchen wir ein neues Wort. Und ich weiß nicht, was das für ein Wort wird, aber das muss ein krasses Wort sein, weil wenn man hört, dass Red Bull echt überlegt, Perez nächstes Jahr im Auto zu lassen. Ich muss schon lachen, wenn ich darüber rede. Dass Red Bull ernsthaft überlegt, Perez nächstes Jahr im Auto zu lassen und das mittlerweile keine mehr so unwahrscheinliche Option ist, dann denke ich mir, was macht ihr da? Da kommt das, was Alpine gerade mit Duhne und Colapinto macht, da kommt mir das schon wie ein Fliegenschiss vorgegen.
Also, wir haben ja oft über Red Bull gestritten und darüber argumentiert, dass Red Bull oftmals auch sicherlich nicht die besten Entscheidungen getroffen hat. Wir beide haben schon vor über einem Jahr gesagt, Perke, dass wir diese aktuelle Red Bull-Fahrerpaarung nicht so lassen würden und man sich selbst die Zukunft so ein bisschen verbockt. Ich meine, am Ende des Tages war jetzt das letzte Gerücht, was wir vor der heutigen Episode hatten, dass man bei Red Bull überlegt, Franco Colapinto tatsächlich zu sich zu holen und dass man überlegt, den zu verpflichten und eventuell sogar neben Max Verstappen zu setzen. Das allein wäre für mich schon wieder pures Planungschaos gewesen. Ja,
dann weil bist es wieder du nicht Schlag auf der Seite von Christian Horner. Der ist nämlich offensichtlich teamintern Verfechter von dieser Option, Colapinto direkt in den Red Bull zu setzen.
Gut, am Ende des Tages, wie viele richtige Entscheidungen unserer Meinung nach hat der Mann bei seinen Fahrern tatsächlich getroffen?
Über in die den letzten Jahren nicht mehr Jahre, so viel.
Sind nicht so viele gute gewesen, sagen wir es so. Sicherlich, wenn man die Zeit ein bisschen sehr weit zurückspult, dann haben wir sicherlich einige gute dabei.
Max Verstappen war eine gute Option und ich sage auch, die ersten Jahre war Perez eine super Entscheidung.
Ja, aber von Perez das streiche ich nicht mal ab. Perez war einer der Gründe, warum Max Verstappen, wenn nicht sogar der Grund, warum Max Verstappen den Titel in Abu Dhabi 21 damals gewonnen hat mit seiner brillanten Verteidigung. Credit where credit is due. Das war wirklich eine brillante Leistung von Perez, die muss man ihm auch anerkennen. Und auch das Jahr 2022 war noch okay für Perez-Verhältnisse. Aber sind wir mal ehrlich, der Mann fängt das Jahr gut an und er beendet es schlecht. Ich will auch gar nicht jetzt wieder in diese ganze Diskussion reinkommen. Die haben wir 10.000 Mal schon durchgekaut, darum geht es mir jetzt hier gar nicht. Aber am Ende des Tages verstehe ich nicht, warum man sowas überlegt und seinem eigenen Team, seiner eigenen Fahrerakademie erneut einen Schlag ins Gesicht damit verpassen will. Das ist schon krass, finde ich. Einfach nur darüber nachzudenken und das so teamintern zu besprechen. Aber jetzt die Option, Sergio Perez weiterhin bei Red Bull zu halten, nachdem man ganz klipp und klar über die letzten zweieinhalb Jahre gesehen hat, es läuft nicht konstant. Und Sergio Perez ist kein Fahrer, der in einem kompetitiven Feld wirklich für dich da ist, weiterhin zu verlängern, ist für mich einfach nur absurd. Und das nur wegen Sponsorengeldern, finde ich einfach nur krank.
Auf jeden Fall ist es absurd. Wenn man hört, was gerade in den Medien kursiert, ist man sich teamintern eh nicht so einig, was den Fahrer neben Max Verstappen angeht. Christian Horner will wohl Colapinto da reinsetzen. Dr. Helmut Marko ist eher Verfechter von Liam Lawson hochholen zu Red Bull. Irgendwo in der Mitte treffen heißt scheinbar Sergio Perez behalten. Ich weiß nicht, wo das die dann die Mitte ist zwischen Colapinto und Lawson. Aber sei jetzt mal dahingestellt, finde ich auch unfassbar Quatsch. Was man jetzt auch immer mehr hört, Yuki Tsunoda wird wohl sehr krass als Außenseiter gesehen von den Red Bull-Verantwortlichen und von den ganzen Medienabteilungen, die sagen, Yuki Tsunoda hat eigentlich keine Chance mehr auf den Red Bull-Sitz, wenn dann Lawson, Colapinto oder eben Perez. Und ich sage, Tsunoda in diesem Red Bull-Sitz wäre besser als Sergio Perez oder eine bessere Option. Ob er dann besser liefert, ist die andere Frage, aber eine bessere Option jetzt für nächstes Jahr, würde ich erstmal sagen, Yuki Tsunoda besser als Perez und Yuki Tsunoda wäre für mich auch die logischere Option als Colapinto. Bei Lawson kann man sich natürlich streiten, haben wir oft genug gemacht. Das Thema will ich jetzt nicht aufmachen. Aber Tsunoda wäre eine bessere Option als zwei von den drei genannten Namen. Und ich verstehe nicht, warum Yuki Tsunoda jetzt schon wieder so übergangen wird. Wenn man
sich
am Ende
zwischen, sag ruhig disrespected, sag es ruhig.
Ja, natürlich, wenn man sich am Ende zwischen Lawson und Tsunoda entscheiden muss und am Ende Lawson nimmt, okay, kann ich irgendwo verstehen, weil dass man lieber einen Perez behält und lieber einen Colapinto hochholen würde, als zu erwägen, zu Noda mal hochzugehen, check ich nicht. Das sage ich dir ganz ehrlich, das check ich nicht.
Ja, aber da ist auch die Yuki Tsunoda-Brille ab.
Das check ich auch ohne die Yuki Tsunoda-Brille nicht.
Es passt halt zu dem Muster der schlechten Entscheidungen, was man über die letzten Jahre, finde ich, gesehen hat.
Das auf jeden Fall.
Und am Ende des Tages, wir hören immer wieder den Spruch, bei Red Bull kommt es nicht auf das Geld drauf an, aber dann einen Sergio Perez wegen Sponsorendeals mit mexikanischen Sponsoren zu verlängern, finde ich dann einfach nur verrückt. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das fasst für mich perfekt zusammen, dass es einfach nur absurd ist. Und Jos Verstappen hat damals gesagt, wenn du dich noch recht entsinnen kannst, vor einem Dreivierteljahr oder so war das der Fall, wir müssen sehr vorsichtig sein mit unseren nächsten Schritten, weil ansonsten droht das Team Gefahr, zusammenzubrechen und dass wir Leute verlieren. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, wo diese Christian Horney-Affäre rauskam.
Ja, genau.
Und damals wurde das gesagt, ich finde es sehr, sehr interessant, wenn du jetzt mal über die letzten 6, 7 Monate zurückguckst, was alles passiert ist und welche Namen Red Bull verloren hat und wo wir uns Stand jetzt hin entwickeln.
Ich verstehe nicht, warum Red Bull die Option Carlos Sainz auch gar nicht erwägt. Das verstehe ich auch wieder nicht, weil wenn ich sage, ich möchte auf jeden Fall einen Topfahrer, der auf jeden Fall in einem Top-Team funktioniert auch noch, weil das hast du ja von Lawson nicht, von Tsunoda nicht. Das kannst du ja nicht erwarten, auch von einem Colapinto, dass die sofort in einem Top-Team funktionieren. Bei einem Carlos Sainz hättest du es. Das Wissen, der ist jetzt die letzten Jahre immer bei einem Top-Team gefahren. Auch bei McLaren war er dann oberes Mittelfeld. Also auf jeden Fall in einer besseren Situation als jetzt Williams oder Vicarb. Und warum man nicht nachfragt, ey, gibt es die Klausel wirklich, dass er rein theoretisch zu uns for free wechseln könnte? Dass man sich gar nicht um Sainz bemüht, finde ich auch komisch. Dass man ihn da auch komplett übergeht in den Gedankengängen. Aber kann ich noch irgendwo verstehen, wenn es am Ende Lawson oder Tsunoda werden, kann ich nicht verstehen, wenn es am Ende Colapinto oder Perez werden.
Ja. Perge, wir haben gerade über Brasilien geredet. Springen wir noch mal ein Jahr zurück und kommen wir wieder zu Brasilien. Falls du dich noch dran erinnern kannst, in 2023, das war das Jahr, wo Leclerc in der Einführungsrunde gecrashed ist, darauf will ich gar nicht hinaus, sondern kannst du dich noch erinnern, wie unfassbar scheiße die Alpine-Motoren auf dieser Geraden hoch die Straight waren zur Ziellinie?
Ich glaube, die waren nicht nur in Brasilien scheiße, aber ja.
Brasilien kann mich erinnern, war eines der Szenarien, wo es sehr aufgefallen ist, wo man wirklich teilweise von über 35 km/h gesprochen hat, die Alpine auf der Geraden verloren haben. Das ist jetzt wohl ab 2026 kein Problem von Alpine mehr, denn Alpine hat bekannt gegeben, dass es nun eine neue Partnerschaft mit Mercedes geben wird, die dazu führt, dass Alpine von Mercedes mit Mercedes-Motoren beliefert wird. Damit endet eine sehr, sehr lange Historie in der Formel 1, nämlich dass Alpine/Renault ihre eigenen Motoren baut. Und ich finde es ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wiederum, wir verlieren einen Engine Supplier, kriegen aber natürlich in 2026 auch einen neuen dazu mit Audi. Also sagen wir es mal so, das Kräfteverhältnis geht zwar in Richtung Mercedes, wer die meisten Motoren supplied im Grid, aber die Anzahl der Motorenhersteller bleibt in 26 trotzdem gleich.
Ja, haben wir ja auch schon monatelang drüber geredet, dass das wahrscheinlich passieren wird. Und wenn der Mercedes-Motor ab dem Zeitpunkt dann wirklich so gut wird, wie man drüber redet, dann hat Alpine da alles richtig gemacht, weil wie man hört, wird der Mercedes-Motor ja unfassbar sein. Ja, ist wahrscheinlich die beste Option, die Alpine hätte nehmen können, sportlich gesehen, sich von Renault zu trennen. Renault wird sie 25 natürlich noch weiter ordentlich mit Motoren beliefern. Aber dann, wie du schon gesagt hast, ab 26 zu Mercedes zu gehen, ich glaube, das wird die richtige Entscheidung sein, weil Renault war ja die letzten Jahre nie dafür bekannt, unfassbare Motoren zu bauen. Und da, also rein sportlich gesehen, ist Mercedes die richtige Entscheidung für Alpine.
Ja, das glaube ich auch. War ein recht schneller Punkt. Ich glaube, den haben wir recht fix abgehakt. Da gibt es auch, glaube ich, gar nicht mal so viel zu sagen. Kommen wir lieber zu einem Thema, was, glaube ich, sehr, sehr kontrovers sein kann. Und für mich ist es das definitiv. Es geht nämlich um den Rotationskalender. Wir hatten schon ab und zu mal darüber gesprochen, gerade auch im Zusammenhang mit Spanien, Barcelona und Madrid, dass diese beiden Rennstrecken eventuell rotieren könnten von Jahr zu Jahr. Jetzt wurde über etwas geredet, was viel, viel komplexer ist, nämlich eine Rotation europäischer Rennstrecken. Und ganz ehrlich, what the actual fuck? Was für ein Bullshit ist das bitte? Warum rotieren wir die europäischen festen Rennstrecken und nicht scheiß Vegas und Miami?
Ja, wir haben ja auch schon vor, ich weiß nicht wann, es war vor 2 Monaten, 3 Monaten oder so drüber geredet, dass es wahrscheinlich aussieht, dass sich bald Spa und Sanford abwechseln werden, dass ein Jahr Spa ist, ein Jahr Sanford und dass die beiden sich abwechseln. Jetzt will man das, wie du schon gesagt hast, in einem größeren Maße machen, nicht nur zwei Strecken sich abwechseln lassen, sondern einen generellen Rotationskalender machen, damit man mehr europäischen Strecken die Möglichkeit geben kann, dabei zu sein. Das würde, also rein theoretisch, Deutschland würde von einem Rotationskalender absolut profitieren, weil das die Möglichkeit größer macht, dass Deutschland wieder reinkommt. Aber generell bin ich auch kein Fan davon. Ich bin auch dafür, dass man lieber konstant mehr europäische Strecken hat, weil die europäischen Strecken halt meistens gut sind und dann sowas wie Vegas oder Miami einfach komplett ignoriert, einfach komplett weghaut oder Katar, braucht kein Mensch. Aber das sind ja dann Strecken, die trotzdem jedes Jahr gefahren werden. Bei der Einführung von dem Rotationskalender geht's ja wirklich nur um Europa, weil und Vegas und Miami und Katar würden trotzdem weiterhin jedes Jahr befahren werden. Ich frage mich auch, wie du das mit den laufenden europäischen Verträgen dann darstellst oder wie du das machst, ob du dann eine Entschädigung zahlst für jedes zweite Jahr oder wie das funktioniert.
Naja, aber gut, du musst bedenken, einige europäische Rennstreckenverträge laufen aus. Gerade zum Beispiel Verträge wie Spa oder Monaco. Das sind Verträge, die in den nächsten Jahren auslaufen, wenn nicht sogar teilweise im nächsten Jahr, die ja wirklich nur von Jahr zu Jahr verlängert wurden. Gerade bei Spa hat man ja oftmals schon die Nachrichten gehört, oh, Spa ist sehr gefährdet, Spa könnte rausfliegen. Und Spa wurde meines Wissens nach auch tatsächlich nur um 2 Jahre verlängert.
Ja, also ich bin kein Fan davon. Wir haben ja schon oft über unsere Präferenzen, was Rennstrecken angeht, geredet, dass wir es Quatsch finden, so viele Rennen und so viele schlechte Rennstrecken in den USA zu haben, dass wir es Quatsch finden, zum Beispiel in Katar zu fahren, dass so viele geile Strecken nicht in der Formel 1 sind. Manche Strecken würde man so halt wenigstens jedes zweite Jahr sehen. Und das ist für Strecken natürlich auch ein Segen, die sich geldmäßig jetzt keinen Vertrag bis 2030, wo jedes Jahr Formel 1 gefahren wird, leisten kann. Aber ich finde es trotzdem Quatsch. Mach doch einfach einen normalen Rennkalender. Vielleicht, ganz ehrlich, wenn es passiert und es auf einmal geil ist, dann bin ich der Erste, der sagt, okay, vielleicht ist das doch ganz geil. Aber Stand jetzt würde ich sagen, ist scheiße, lasst es. Werft einfach Miami raus, werft Katar raus, werft Vegas raus und holt permanent einfach geile Strecken. Ist mir auch scheißegal, muss nicht in Europa sein. Holt einfach geile Strecken ran, so einfach.
Ich meine, vielleicht ist es ja wirklich so, wie du gesagt hast. Ich meine, viele vertreten ja mir und dir wahrscheinlich inklusive den Spruch, if it ain't broken, don't fix it. Ich glaube, gerade beim aktuellen Champions League-Format hat man auch viel Kritik vorher geäußert bezüglich des neuen Systems. Aber da muss ich persönlich sagen, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, ich finde das unfassbar geil jetzt im Nachhinein betrachtet. Es gibt einfach so viel mehr unerwartete Szenarien und Spannung, was einfach am Ende des Tages ein deutliches Improvement für mich, für das im Gegensatz zum alten System war. Aber Perke, ich bleibe auch weiterhin der Auffassung, Miami ist gottlos scheiße, Vegas fand ich okay. Auf jeden Fall. Aber hear me out, und zwar, wenn man die Strecke in Katar, Lusail Circuit, wenn du diese Strecke vom Layout kopierst und in Deutschland hin platzierst, diese Strecke würde anders sein. Die das würde richtig Fall. Krass sein. Die Strecke in Katar ist eine absolute 10 von 10, was Racing und Racing Action angeht. Das Problem für mich in Katar ist, diese Strecke liegt im Nirgendwo. Es ist keine Stimmung, keine Fans gefühlt. Und genau das, es wirkt einfach tot. Und genau das ist für mich das Problem. Und ich habe auch keinen Bock darauf, dass Verstappen den Titel wieder in Katar gewinnt, so wie das eine Mal. Bitte mach es in Vegas zu, weil da ist wenigstens eine Feier und da ist es wenigstens geil. Bloß nicht in Katar. Das ist das Einzige, was ich an Katar wirklich nicht mag, ist dieses Drumherum. Die Strecke an sich, pack die in Deutschland hierhin 1:1 und das würde eines der geilsten Events des Jahres werden.
Ja, da bin ich bei dir. Wenn man nur die Strecke isoliert in Katar sieht, ist die ganz cool. Es ist halt das Drumherum, wie du schon gesagt hast, das Katar so unattraktiv macht. Und für mich ist der ganze Rotationskalender, er wirkt unattraktiv, weil ich möchte nicht nur jedes zweite Jahr Spa sehen. Ich möchte nicht nur jedes zweite Jahr Monza sehen zum Beispiel. Ich möchte die Strecken jedes Jahr im Rennkalender haben, weil die immer geil sind. Wenn gefahren wird, natürlich sind Spa immer so eine Sache, ob überhaupt gefahren wird. Aber wenn gefahren wird, finde ich diese Strecken immer sehr geil. Und ich würde es sehr schade finden, wenn die dann wegfallen. Auch wenn wir dann jedes zweite Jahr vielleicht ein Rennen in Deutschland bekommen würden, aber auf die Kosten will ich vielleicht gar kein Rennen in Deutschland. Sag ich dir, wie es ist. Ich weiß nicht, ob die Kosten für mich nicht so hoch sind, dann jedes zweite Jahr auf Spa und Monza zu verzichten zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob mir es das Opfer dann wert wäre.
Wiederum wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, gerade für Strecken wie zum Beispiel Kyalami, Istanbul Park, Portimao, Frankreich, Das wären alles so
ja, Frankreich
Strecken. Frankreich, du overhatest Frankreich. Frankreich ist keine geile Strecke gewesen in manchen Jahren, aber Frankreich hatte auch Jahre, wie zum Beispiel 2021, wo das ein absolutes Brett war, das Rennen. Frankreich ist für mich eine Strecke, die du
overhatest. Ja gut, 21 sehe ich nicht als Referenz, weil in 21 eigentlich jedes Rennen ein Brett war. Das ist ja nicht, ist ja nicht die Norm, dass jedes Rennen einfach geil ist.
Aber wie gesagt, es wäre halt eine Chance für solche Strecken, gerade mal wieder reinzukommen für ein Jahr. Ich glaube, es ist ein Thema, das wird uns noch für die nächste Zeit begleiten, gerade dieser Rotationskalender, gerade auch anhand dessen, ob er eben approved wird oder ob er eben nicht zustande kommt. Es bleibt interessant, wir behalten es weiter im Auge, würde ich sagen.
So sieht's aus. Wer die Formel 1 nicht mehr so im Auge behält, wie er es bis jetzt getan hat, ist Nils Wittig. Also verrückte Überleitung, denn Nils Wittig war ja der Race Director der Formel 1 und der wurde jetzt von der FIA entlassen. In offiziellen Statement der FIA, da gibt's jetzt auch schon wieder Beef zwischen den Parteien, im offiziellen Statement der FIA hieß es nämlich, Nils Wittig ist zurückgetreten. Und Nils Wittig hat danach in einem Interview gesagt, ich bin nicht zurückgetreten. Also Nils Wittig wurde rausgeworfen und es wird jetzt ab Vegas jemand anderes übernehmen, diese Rolle als Renndirektor, und zwar Rui Marquez, der Renndirektor der Formel 2 und Formel 3 schon vorher war. Das nur als kleine Randnotiz, der Renndirektor wird ab Vegas ein neuer sein.
Schön wäre es, wenn wir mal einen dauerhaften hätten. weil mit einem dauerhaften FIA-Panel würden, glaube ich, auch die Entscheidungen einiges konstanter werden. Perge, das ist gar nicht ein Thema, was ich jetzt groß anschneiden will, deshalb skippe ich das mal ganz schnell, bevor ich hier wieder in das Thema reinkomme. Kommen wir zu einer Sache, und zwar, wer What If gehört hat von uns, der mag sich eventuell noch an eine Geschichte erinnern, die Perge erzählt hat. Und zwar, ich rezitiere jetzt einfach mal in meinen eigenen Worten ungefähr, was passiert ist. Es ist 2024, die Teams sind alle kurz davor, bla bla bla, zur ersten Show zu kommen. Stefano Domenicali betritt die O2 Arena in London vor 16.000 jodelnden Fans und es ist einfach ein Augenschmaus. Perke, wie fühlt es sich an, dass dieses Szenario, was du dir ausgedacht hast in dieser What-If-Draft-NFL-Folge, einfach Realität wird?
Ja, ich fühle mich schon ein bisschen geil, ne? Aber muss ich sagen, ich habe mir das Szenario so ausgedacht für unsere Folge, wie wäre es, wenn die Formel 1 einen Draft hätte. Und da habe ich mir gedacht, wo könnte man so ein Event machen in der Formel 1, wo würde es Sinn ergeben? Und die Formel 1 ist ja ein englisches Produkt am Ende des Tages. Wo macht man das in England am besten, in der Hauptstadt? Wo macht man es in London am besten? O2 Arena, klare Sache. Und jetzt, 2025, wird das Szenario Realität. Die Formel 1 kommt in die O2 Arena am 18. Februar, wenn ich mich nicht irre, 2025, und wird eine Saisonstartfeier abhalten, wo alle Teams und alle Fahrer am Start sein werden. Alle Teams werden an einem Abend ihre Livery vorstellen, was ich verrückt finde, weil, was ich auch nicht so unfassbar gut finde, weil in der Offseason hattest du dann immer diese Wochen, du konntest dich von Release zu Release, von Livery Release zu Livery Release hangeln. Du hattest immer was, worauf du warten konntest. Jetzt werden alle 10 Liveries an einem Abend verpulvert. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie sie es aufziehen. Wenn alle Fahrer da sind, alle Teams sind da, alle Liveries werden vorgestellt. Ein Event zum Saisonstart. Ich bin gespannt, wie es wird. Ganz einfach.
Ja, same. Ich glaube, es ist ein bisschen schade für uns, weil wir natürlich deutlich weniger Momente und Opportunities haben, um wirklich Content zu erstellen, gerade durch zum Beispiel Livestreams, wie wir es ja am Anfang des Jahres gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das wird eine ziemlich fette Launchparty. Und keine Sorge, wir haben schon vor der Episode, vor der Aufnahme hier ein bisschen darüber gesprochen. Das ist auch wieder so ein Moment, wo man natürlich definitiv einen Undercut-Livestream auf Twitch und YouTube wahrscheinlich erwarten kann. Jedenfalls wäre es ziemlich dumm, Perke, wenn wir es wenigstens nicht in Angriff nehmen würden.
Das auf jeden
Fall. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich glaube tatsächlich, dass es rein auf den Blick der Kommerzialisierung der Formel 1 sicherlich ein weiterer Rückschlag ist, weil es natürlich wieder heißt, ey, wir haben jetzt hier ein Riesenstadion gemietet, kauft euch Tickets, wir machen noch mehr Show. Und auch Max Verstappen hat ja in Bezug auf dieses Event gesagt, ich hoffe, ich bin krank diese Woche, sodass ich es nicht mitmachen muss. Ich glaube, in dem Sinne ist es sicherlich ein weiterer Rückschlag, aber mal realistisch betrachtet von der Fanseite aus, und dazu, dass es eben noch das Special Event F1 75 ist, finde ich es okay. Und ich bin auch ein bisschen gespannt drauf, wenn ich ehrlich bin.
Ja, es könnte gut werden. Auf jeden Fall. Worauf man auch gespannt sein kann, ist die Siegerin der F1 Academy, das wird Abby Pulling, müssen wir jetzt nicht um heißen Brei drumherum reden. Abby Pulling hat, glaube ich, jedes bis auf 2 oder 3 Rennen bis jetzt dieses Jahr gewonnen in der F1 Academy. Die Siegerin dieser Rennserie wird nächstes Jahr einen garantierten Sitz in der GB3 bekommen bei Roden Motorsport. Das ist die britische Formel 3. Und da ist jetzt die Frage, warum nicht die richtige Formel 3? Warum gibt man der F1 Academy-Siegerin nicht die Chance, sich in der richtigen Formel 3 zu beweisen, sondern packt die einfach in so eine Nebenserie der Formel 3, will ich es jetzt einfach mal nennen. Warum bietet man dieser Gewinnerin der ganzen Rennserie nicht die Chance, sich auf dem höchsten Niveau, was zurzeit möglich ist für sie dann, zu beweisen, sich auf der größten Bühne nochmal, größtmöglichen Bühne nochmal vorzustellen? Warum ist es dann die GB3?
Tatsächlich, ich greife jetzt nochmal auf das Tim Tramnitz-Interview zurück.
Jawohl.
Für uns beide aus unserem Wissen. Kosten, sag ich. Ich sage tatsächlich, wir haben ja mit Tim drüber geredet, die hohen Kosten einer F3-Saison. Und auch hier greife ich jetzt nicht vorweg. Das hebe ich alles dafür auf, dass ihr das selbst im Interview dann sehen könnt, wenn es dann in einer Woche circa hochgeladen ist. Aber Perke, ich glaube tatsächlich, es liegt einfach an den hohen Kosten. Vermutlich auch wird die britische Formel 3 einfach weniger kosten als die internationale Formel 3. Und du musst ja natürlich auch gucken, dass du überhaupt ein Team findest, was dazu bereit ist, einen Sitz zur Verfügung zu stellen. Ja, es sind zwar 30 Fahrer am Ende des Tages, die in diesem Grid sind, aber du musst trotzdem erstmal die Kosten decken. Ein Team muss sich bereit erklären. Es sind ja wirklich viele Faktoren, die damit reinzählen. Ich finde es persönlich auch schade, weil ich würde es auch deutlich besser finden, wenn man eben sie gleich in die Formel 3 packt, zu einer Sophia Flörsch, die eben auf diesem Level gerade fährt. Mich würde es, by the way, auch sehr interessieren, wie Sophia Flörsch in der F1 Academy abschneiden würde, weil wir damit auch mal einen direkten Vergleich zwischen dem Level bekommen würden. Aber ich vermute, es wird am Ende des Tages einfach, wie so oft in diesem Sport, auf monetäre Gründe zurückgehen.
Wahrscheinlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an Teams mangeln würde. Weil erstens wäre ich als Formel-3-Team wahrscheinlich gewillt, das Risiko einzugehen, einfach mal die F1 Academy-Siegerin, vor allem wenn die F1 Academy so dominiert, wie es eine Abby Pulling macht, einfach mal das Risiko einzugehen und zu gucken, ob es funktioniert. Und das ist natürlich, wenn du als Formel-3-Team jetzt die Siegerin der F1 Academy holst, ich glaube, marketingtechnisch kann man das auch, muss man das jetzt nicht unterschätzen. Ich glaube, das ist ein anderer Impact, den der Abby Pulling aus der F1 Academy hätte, als eine Sophia Flörsch den Impact hat, weil ich glaube, F1 Academy ist jetzt mehr Leuten in der Formelwelt ein Begriff, als wenn da einfach eine Sophia Flörsch auf einmal auftaucht. Ich glaube, marketingtechnisch wäre das auch nicht schlecht gewesen, aber Roden macht es ja immerhin in der GB3. Immerhin findet sich irgendwo ein Team.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich bei dem marketingtechnischen Punkt so wirklich mit dir übereinstimmen würde, weil am Ende des Tages, ich glaube, wir müssen uns auch einfach mal selbst als Average Formel 1 Fans betrachten. Klar, man kennt den Namen F1 Academy und man kennt sicherlich auch 3, 4, 5 Fahrer aus der F1 Academy. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie oft haben wir denn F1 Academy tatsächlich wirklich intensiv verfolgt und wie doll haben wir uns mit dem Thema beschäftigt? Gerade auch vielleicht, was den sozialen Medienbereich angeht. Nicht sehr viel, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gar nicht, ob das so ein großer marketingtechnischer Einfluss am Ende des Tages wäre.
Ja, okay, checke. Ich glaube sogar, es würde marketingtechnisch ein krasserer Move sein, nicht eine Abby Pulling zu holen, sondern eine Bianca Bustamante zu holen. Ich glaube, das würde
das schon eher, Bianca aber Bustamante Bianca Bustamante hatte auch eben einen Skandal, der sie ein bisschen, der Lance Stroll-Incident nenne ich es jetzt einfach mal, der sie ein bisschen bekannter gemacht hat. Und to be fair, Sophia Flörsch ist, glaube ich, von allen, vielleicht jetzt nicht unbedingt Bianca Bustamante, das weiß ich jetzt nicht, wie die Followerzahlen da sind, aber ich glaube, Sophia Flörsch ist weiterhin mit einer der bekanntesten weiblichen Rennfahrerinnen im Formelsport. Wenn nicht sogar die bekannt hast. Aber wie gesagt, da bin ich mir jetzt bei den Zahlen unsicher, was Bianca Bustamante und Sophia Flörsch angeht. Ich glaube, Sophia Flörsch liegt irgendwo so um die 600.000 bis 650.000 auf Instagram. Ich glaube, Bianca Bustamante kann tendenziell sogar mehr haben. Ich schaue es mal schnell nach.
Schaust du mal schnell nach. Ich muss dann leider allen mitteilen, dass das wahrscheinlich das letzte Thema war, das wir am heutigen Tag abzuhaken hatten. Interview, wie du gesagt hast, wurde schon alles abgedreht, wurde schon längst letzte Woche abgedreht, wird nächste Woche, übernächste Woche irgendwann kommen. Könnt ihr euch drauf freuen, ihr könnt euch auch drauf freuen, zu sehen, wie unfassbar scheiße aufgeregt ich war. Ich saß da wirklich, wie weiß ich nicht was, also ich sah da, Ich saß also, da so unnatürlich rum und habe versucht, mir da meine Fragen irgendwie zusammenzustammeln. Also das war richtig schrecklich. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall nächste, übernächste Woche irgendwann freuen.
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Das war wirklich vogelwild. Ich saß da auf der linken Seite und habe mir so gedacht.
Du warst voll in deinem Element. Du hast geredet, als ob du ihn schon jahrelang kennst. Und ich saß da so angespannt, gefühlt gezittert, immer wieder darum gekämpft, irgendwie eine Frage aus mir rauszubekommen. Also, aber ich glaube, das wird, wenn wir irgendwann mehr Interviews machen, das kommt mit der Zeit, dass ich da auch offener werde wieder.
Ja, ich habe mir schon gedacht, so als du die Fragen gestellt hast, Perke, guck ihn doch an, wenn du die Fragen stellst. Also, Perke, du hast straight einfach so nach unten auf den Tisch
geguckt. Ich war so am Ende an dem Tag bei diesem Interview. Ich war so nervlich am Ende. Ich war am Nullpunkt nervlich gesehen. Also, das war wirklich mal.
Ich möchte nur ganz kurz festhalten, Perke, eine Dreiviertelstunde vor dem Interview, als ich gesagt habe, boah, ich habe jetzt schon so ein bisschen Nerven. Perke so, boah, bei mir gar nicht. Bei mir ist alles cool. Also, ich glaube, ich
rocken
das jetzt hier gleich.
Ist sehr schlecht gealtert, die Aussage. Ja, ich war am Ende. Ich war komplett am Ende.
Ja, aber so sei es, Perke. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, Bianca Bustamante hat 1,6 Millionen Follower. Sophia Flörsch hat, wie gesagt, so um die 600.000-700.000.
Ja gut, ist dann doch schon ein kleiner Unterschied.
Ja, ist ein kleiner Unterschied, aber am Ende des Tages, Sophia Flörsch wird, glaube ich, den meisten was sagen, gerade auch eben mit der Historie, gerade mit dem großen Unfall in Macau, den es damals gab. Also ich glaube, das ist ein Name, den man weiterhin im Kopf haben wird. Mal gucken, wie ihre Zukunft im Formelsport aussieht. Das ist auch ein Thema, das wird uns die nächsten Jahre sicherlich begleiten, gerade mit der F1 Academy nebenbei. Perke, ich würde sagen, das war's. F1 Gerüchteküche für heute abgeschlossen. Ich bedanke mich wie immer bei dir für diese Episode. Hat heute sehr viel Spaß gemacht. War zwar ein bisschen kürzer, aber so muss es halt auch mal sein. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung da. Es hilft uns wirklich weiter. Und ansonsten hören wir uns am Montag wahrscheinlich zu einer Episode. Mal gucken, wie ich es so schaffe vom Editing. Aber ich denke, Montag sollte definitiv was für euch kommen. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Haut rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.